Liebe Geschwister, ich danke euch für die Einladung zum Predigtdienst heute hier. Herzliche Grüße von der Gemeinde Gera, herzliche Grüße von meiner Frau, die heute in Gera Kinderbetreuung hat und deswegen nicht hier sein kann. Ich habe mich für den Predigttext entschieden, den ihr auch alle im Losungsbuch finden könnt, aus Kolosser 3. Ich möchte aber eine Vorbemerkung machen. Ich weiß nicht, ob das schon vielen aufgefallen ist. Das Losungsbuch beginnt jedes Jahr mit derselben Losung. Hat es schon mal jemand entdeckt? Immer zu Neujahr steht als erstes drin Kolosser 3, Vers 17. Kolosser 3, Vers 17. Warum steht das da? Da steht, alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott, dem Vater, durch ihn. Das habe ich vor einigen Jahren mal entdeckt, dass das immer wieder penetrant dasteht. Und habe mir gedacht, also das finde ich eigentlich eine geniale Sache, dass die Losungsherausgeber sich das ausgeguckt und vorgenommen haben und dass sie das durchziehen, dass man eigentlich so bei all den guten Vorsätzen, die man so haben kann zum Beginn eines neuen Jahres, dass man das sozusagen als Leitmotiv sich zu Herzen gehen lässt und sagt, das soll auch mein Leitmotiv sein. Alles, was ich tue, mit Worten oder Werken, das soll im Namen des Herrn Jesus geschehen. Ein weiterer Gedanke. Der Apostel Paulus hat fast alle seine Briefe mit einem Bekenntnis zum Gebet begonnen. Er spricht davon, dass er für die Gemeinden betet, an die er schreibt. Er spricht davon, dass ihm das Wachsen der Geschwister im Glauben das wichtigste Anliegen ist. Und von daher ist es ganz selbstverständlich, dass man, ja, man kann es spüren, der rote Faden, der sich durchzieht und das eigentliche Motiv, was den Apostel Paulus leitet, ist die Verbindung zu Gott herzustellen und zu behalten und unter dieser Verbindung die Gemeindeentwicklung zu sehen und zu betrachten. Also, das sind so zwei Eckpunkte für mich geworden, so dass ich den Kolosserbrief, der am Schluss auch nochmal die Aufgaben des Gebets beschreibt, geradezu als einen Gebetsbrief verstehen kann. Ein Gebetsbrief des Apostels Paulus, der Anleitungen zur Gebetspraxis enthält, aber der auch ein eminent praxisbezogenes Schreiben ist, wo nichts ausgeklammert wird. Weder das persönliche Glaubensleben noch die Familie, das Zusammenleben in der Ehe, der Umgang mit den Kindern, die Verantwortung für die Regierenden, ist nichts ausgeschlossen. Das macht uns Mut, das Gebetsleben auch nochmal so zu betrachten, wie ihr das in eurem Anspiel dargestellt habt. Ich finde das ganz toll. Ist es nicht wirklich so, dass in unserem Beten zwei Dinge eine ganz große Rolle spielen? Einmal, dass unsere Gedanken spazieren gehen, neben dem, was wir Gott sagen wollen. Zum anderen, dass wir vielleicht ja von Müdigkeit übermannt werden. Viele Leute schließen ihren Tag mit dem Gebet am Abend ab. Und da ist es kein Wunder, da ist es normal, dass einem die Augen zufallen. Viele Leute beginnen ihr Tagewerk mit Gebet. Und da ist kein Wunder, dass die Gedanken schon vorauseilen und Gott noch alles Mögliche zu erzählen haben, was einem so Sorgen macht, was einen beschäftigt. Und dann sind da die täglichen Anforderungen, die uns umgeben, die uns überfallen, die uns begleiten, sodass wir unter Umständen aus den Augen verlieren, dass das Gebet eine Kontaktaufnahme, ein Leben in einer Beziehung zu Gott ist, ein permanentes, ein ununterbrochenes, ein immer wieder erneuertes Kontaktaufnehmen zu dem Herrn der Welt, zu dem Herrn unseres Lebens. Menschen, die sich in ihrem Alltag gefangen fühlen, suchen religiöse Wege, ich lese das aus einer anderen Betrachtung, suchen religiöse Wege, um frei zu werden und Erlösung zu erfahren. Menschen, die Maß und Ziel verloren haben, fragen nach Orientierung und Konzentration. Und etwas, was wir beobachten können, fernöstliche Meditation, Yogakurse, muslimische Nachbarn mit ihren Gebetsriten und ekstatische Tanzerlebnisse Jugendlicher haben die Frage nach den inneren Erfahrungen und dem körperlichen Ausdruck des Gebets auch Christen wieder nahegebracht. Das schreibt ein Mensch, der aus der kirchlichen Sozialisation kommt. Haben den körperlichen Ausdruck des Gebets auch Christen wieder nahegebracht. Fastenzeiten, stille Räume zeigen das an. Klagen und weinen, um Hilfe schreien, danken und jubeln, trauern und seufzen, in die Knie gehen und sich erheben. Das alles ist Beten. Aber wer denkt in der medial geprägten Öffentlichkeit, also hier so eine kleine Box oder der Fernseher zu Hause, wer denkt in der medial geprägten Öffentlichkeit mit ihren intimen Geständnissen in millionenfach übertragenen Talkshows noch daran, dass wir vor Gott unser elementares Leben äußern können, ohne vorgeführt und missbraucht zu werden. Ich denke, es ist für uns als Freikirche wichtig, also mal so den Blick schweifen zu lassen und zu gucken, wie erleben andere die Möglichkeit des Gebets, wie sieht ihre Gebetspraxis aus? Und nicht nur, dass wir uns darüber wundern, wie es mir kürzlich gegangen ist. Da hat sich jemand darüber aufgeregt, dass in der Nachbarwohnung ein muslimischer Geistlicher scheinbar eingezogen ist und dass der immer zu festgelegten Zeiten anfängt, seine Gebete zu singen. Das ist noch nicht so sehr verbreitet in unseren östlichen Bundesländern. Aber wir werden damit konfrontiert, dass Gebet von Leuten wieder entdeckt wird in einer orientierungslos gewordenen Zeit, dass Gebet von Menschen, die aus anderen Kulturkreisen, aus anderer Religion kommen, viel intensiver gelebt und wahrgenommen wird, als es vielleicht bei uns der Fall ist. Auf jeden Fall aber dürfen wir von der Erfahrung ausgehen und dürfen wir es uns zu eigen machen. Wer betet, rechnet damit, dass Gott Türen aufstößt, wo wir nur Mauern sehen. Wer betet, rechnet damit, dass Gott Türen aufstößt, wo wir nur Mauern sehen. Ich lese uns aus dem Kolosserbrief, Kapitel 4, die Verse 2 bis 6. Seid beharrlich im Gebet, schreibt Paulus, und wacht in ihm mit Danksagung, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin, damit ich es offenbar mache, wie ich es sagen muss. Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr einem jeden antworten sollt. Der Apostel Paulus ermutigt uns also, dass wir beten sollen. An anderer Stelle heißt es einmal, so will ich nun, dass die Männer beten und aufheben heilige Hände ohne Zorn und Zweifel. Warum müssen die Männer angesprochen werden? Ich habe noch nirgends in der Bibel gefunden, dass jemand geschrieben hat, ich will, dass die Frauen beten. Ich weiß aus meiner eigenen Ehe, dass meine Gebete meistens kürzer sind als die meiner Frau. Ich weiß nicht, wie das in euren Ehen so ist. Es hat mich aber mal getröstet, dass ein Bruder, den ich sehr schätze, aus unserem Bund, bei einer Bundeskonferenz dasselbe von sich gesagt hat. Das finde ich total interessant. Und ich komme nochmal auf das Anspiel. Die Art und Weise, wie wir beten, wie wir unser Gebet verstehen, wie wir unsere Beziehungsaufnahme zu Gott leben, die ist ganz gewiss von Mensch zu Mensch und auch zwischen Männern und Frauen unterschiedlich. Aber wir dürfen uns in dem Wissen und aus der Erfahrung heraus immer wieder neu mit Gott in Verbindung setzen, bei Gott einklinken, bei Gott einloggen, in dieser Gewissheit und aus dieser Erfahrung heraus, Gott kann Türen aufstoßen, wo wir nur Mauern sehen. Gott kann die Menschenherzen verändern. Den Schlüssel zu einem kranken Herzen, den hat Gott, den haben wir nicht. Es kommt nur darauf an, dass wir in einen Dialog mit Gott eintreten, dass wir ihn ehren und anbeten, aber dass wir ihn auch zu uns selber reden lassen. Ich kenne auch ein anderes Anspiel, wo nicht die eigenen Gedanken nachklingen in dem, was ich gerade gebetet habe, sondern wo Gott sozusagen dazwischen fragt und Zwischenrufe startet und sagt, ja, aber wie ist denn das mit deinem Verhältnis zu deinem Nächsten? Wie ist denn das mit deiner Ehrlichkeit? Wie ist denn das mit deiner wirklichen Haltung zu mir? Paulus ist aus seinem Leben des Aktivismus herausgerissen worden durch die Begegnung mit Christus, hat ihn als den lebendigen, auferstandenen Herrn erlebt und seitdem sucht er die Stille, sucht er die Gemeinschaft mit Gott und bringt alles Tun und Denken und Handeln und Reden immer unter die Kontrolle, unter die Kommunikation mit dem auferstandenen Herrn Jesus Christus, das ist gelebtes Gebet bei Paulus. Und da kann es mit heutigen Begriffen so aussehen, dass ich gerade eine Autofahrt mache oder wie ich gestern eine Bahnfahrt oder dass ich am Computer sitze oder dass ich im Gespräch bin mit jemandem oder dass ich telefoniere. Alles, was ihr tut, das tut unter der Regie, unter der Beauftragung, unter dem Wissen der Gegenwart des Auferstandenen, tut alles in seinem Namen. Das bedeutet nicht Begrenzung, das bedeutet nicht Fesselung, sondern das bedeutet Freisetzung zum Vertrauen, zur Liebe, zum Glauben und zur Hoffnung. In diesem Sinne ist Paulus ein Beter gewesen, der auch sein Gefängnis, der auch die Aussicht auf den bevorstehenden Märtyrertod von Gott her leben und begreifen konnte und für den das Gebet niemals nur Bitten war. Bitten und Flehen, das kommt immer wieder vor in seinen Äußerungen zum Gebet, aber was bei ihm eine ganz große Rolle spielt, ist das Danken. Vergesst das Danken nicht. So könnte es klingen wie ein erhobener Zeigefinger, aber nein. Für Paulus ist das Danken integraler Bestandteil seiner Existenz im Glauben. Und wo das bei uns auch dazu kommt, da wird etwas deutlich werden in unserem Leben, nämlich Ausstrahlung. Ausstrahlung ist ein Charisma. Und Charisma, das ist nichts Abgehobenes, das ist nichts Überhobenes oder gar Überhebliches, sondern dahinter steckt ja das Wort Charis, das bedeutet Gnade. Und wenn ich mir des Charismas, der Gabe, der Gnadengabe, die Gott mir geschenkt hat, bewusst bin, wenn ich das einfach geschehen lasse, wenn ich das lebe, dann lebe ich aus der Gnade Gottes. Das ist charismatisch leben. Unabhängig davon, ob ich die Hände aufhebe oder ob ich in Zungen rede oder nicht. Leben aus der Gnade Gottes ist Leben in der Charis. Paulus schreibt und bittet, betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue. Das heißt, für ihn ist Wachsamkeit, Dankbarkeit und missionarische Existenz, egal ob in Freiheit oder in Fesseln, das ist für ihn eine Einheit. Und dann kommt er gleichsam, als würde er einen Schwenk machen zu der umgebenden Welt. Man könnte auch meinen, dass dieser Text hier angehängt ist oder dass es gar nicht so unmittelbar zusammengehört. Und doch, ich empfinde den Apostel Paulus als einen Menschen, der die Ganzheitlichkeit seiner Existenz darin zum Ausdruck bringt, dass er immer beides anspricht. Er schreibt: Verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind, und kauft die Zeit aus. Anmerkung, dieses Wort kauft die Zeit aus, das habe ich noch im Hinterkopf mit einem Zusatz, denn es ist böse Zeit. An irgendeiner Stelle in der Luther-Übersetzung gibt es diesen Satz. Denn es ist böse Zeit klingt für mich fast wie eine Drohung. Kauft die Zeit aus, das klingt für mich wie ein erhobener Zeigefinger. In der Hoffnung für alle, da heißt es, nutzt die Zeit. Das heißt, nehmt die Chancen wahr, die ihr habt. Nehmt die Herausforderungen wahr, die gegeben sind. Und das ist für mich die Frage, wie ist das eigentlich zu verstehen, wie ist das gemeint? Oder wie kann das in unserem Leben angewendet werden? Paulus führt weiter aus, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt, dass ihr wisst, wie ihr mit einem jeden reden sollt oder wie ihr einem jeden antworten sollt. Als ich in Gera losfuhr, hat meine Frau mir noch gesagt, das haben wir übrigens abgesprochen, wenn du nachher wieder nach Hause kommst, dann gehen wir wählen. Als ich in Gera durch die Stadt fuhr, sah ich die Wahlplakate. Wir haben auch eine Stichwahl, genau wie ihr heute. Und als ich nach Gera reinfuhr, da konnte ich Schröter ganz deutlich lesen und den anderen von der CDU, da habe ich nur CDU gelesen. Ich kenne nur Schröter von einer persönlichen Begegnung, den anderen kenne ich nicht. Aber ich habe von einem frommen Mädchen beim ersten Wahlgang bei uns im Anschluss gehört, ja, ich gehe Nachmittag ins Wahlbüro als Wahlhelfer mitzuarbeiten. Aber kurz vorher hat sie mir gesagt, ich habe meinen Wahlzettel ungültig gemacht, denn ich wusste nicht, für wen ich mich entscheiden soll. Ihr Lieben, ich erzähle euch das, weil es so war. Und weil es unter frommen Leuten immer wieder so ist. Ich weiß nicht, was ich wählen soll, also mache ich meinen Wahlzettel ungültig. Ich bin Wahlhelfer. Ich erfülle meine bürgerliche Pflicht. Das scheint in manchem Kopf zusammenzupassen. Ich habe in einem Votum gelesen, wenn ein Kopf mit einem Buch zusammenstößt und es klingt hohl, dann muss es nicht unbedingt an dem Buch liegen. Oh. Das ist nur ein Bild. Aber liebe Geschwister, es zeigt die Ernsthaftigkeit der Situation. Wie sehr wir oft festgelegt sind und wie wenig wir flexibel sind. Wir sind fromm. Aber ob wir deswegen auch wirklich in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes sind oder ob wir damit auch wirklich das Wort Gottes in seiner ganzen Vielfalt erfasst und aufgenommen haben und in unser Leben integriert haben, das ist noch die zweite Frage. Deshalb ist für mich dieser Predigttext eine riesengroße Herausforderung. Was heißt eigentlich christliche Existenz, die sich im Gebet manifestiert? Das schließt diese andere Dimension nicht aus, sondern ein. Das bedeutet also für mich, selbstverständlich gehe ich heute zur Wahl. Mich haben x Leute gefragt, na, wen sollen wir denn wählen? Bei uns im Seniorenkreis erst am Donnerstag. Na, was empfiehlst du uns denn? Ich habe gesagt, ich gebe keine Wahlempfehlung. Sondern ich habe das, was unser Pastor Uwe Heimowski im Wort zum Sonntag geschrieben hat, dick unterstrichen und habe gesagt, es gibt drei Dinge. Erstens, wählen gehen. Zweitens, ideologiefrei entscheiden. Und drittens, das Wahlergebnis akzeptieren und mittragen. Das gilt übrigens auch für eine Wahl in der Gemeinde, Gemeindeleitung und so. Das heißt, aus dem Glauben heraus leben, studieren, wahrnehmen und entscheiden und mittragen. Genau das will Paulus sagen mit seinem Wort. Deshalb also, verhaltet euch weise gegenüber denen, die draußen sind. Deshalb nutzt die Zeit, nutzt die Gelegenheit. Und deshalb, eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Das heißt, redet mit Sinn und Verstand als Menschen, die die andere Dimension der Weisheit, die wir nicht erfüllen können, aus der Gnade Gottes schöpfen. Ich möchte noch ein Zitat von Jörg Svoboda einfügen aus seinem Lied Soli Deo Gloria. Da heißt es im zweiten Vers, Ora et labora, Gebet und Arbeit sind wichtig wie zwei Töne, durch die Harmonie beginnt. Ora et labora, das müsst ihr beides tun. Wer eins lässt, läuft sich fest. Wozu hast du Herz und Hand? Und von daher möchte ich euch eine Liste präsentieren. Nicht eine Anweisung, eine Gebrauchsanweisung oder so, sondern einfach eine Liste von Möglichkeiten. Ora et labora heißt ja bete und arbeite. Ich könnte es aber genauso gut entfalten und das tue ich so gerne, weil ich in einer Gemeinde sein darf heute, in der Studenten wirklich dazugehören. Finde ich große Klasse. Also, bete und arbeite. Bete und forsche oder gestalte. Bete und kämpfe. Setz dich auseinander. Nimm die Probleme wahr und nimm sie ernst. Bete und wähle. Das heißt auch bete und entscheide. Bete und studiere. Irgendwo habe ich mal gelesen, studieren heißt sich bemühen. Bete und studiere. Bete und verändere und lass dich auf Veränderung ein. Bete und segne. Bete und vergib. Das hat Jesus ins Vaterunser integriert und hat dann in der Erklärung gesagt, wenn ihr den Menschen nicht vergeben werdet, wird Gott euch auch nicht vergeben. Und schließlich bete und lebe. All das, was ich hier aufgezählt habe, weil es mich wirklich beschäftigt hat, ist nicht dazu gedacht, dass wir mit einem Druckgefühl hier rausgehen und denken, jetzt kann ich noch nicht mal mehr durchatmen. Nein, wer betet, hat das Atmen der Seele als Geschenk von Gott mitbekommen und er kann in all den Auseinandersetzungen des Lebens doch das tun, wozu er geschaffen ist, nämlich Leben. Und schließlich noch eine Sache, die nochmal hoffentlich deutlich macht, in welcher spannungsreichen Zeit wir leben. Ich habe auch heute Morgen auf der Herfahrt in den Nachrichten wieder gehört, dass die Frage der Lohnerhöhung im öffentlichen Dienst, der Tarifverträge noch nicht zu Ende ist. Und ich habe gestern interessanterweise ein Stück der Bahnfahrt mit einer jungen Ärztin im Gespräch sein können, die ich von früher her schon kannte. Und ich habe sie gefragt, wie geht's dir eigentlich mit dem Ärztestreik? Und sie sagt, also ich in meiner Situation würde nicht streiken, aber ich verstehe die Ärzte, die streiken. Und ein Fazit unseres Gespräches war, es geht um mehr Gerechtigkeit. Und wenn wir der Aufforderung der Bibel folgen wollen, dass wir für unsere Obrigkeit beten, dass wir für Menschen in Verantwortung beten, dann möchte ich es an dieser Stelle exemplarisch sagen, es ist so wichtig, dass wir auch für unsere Ärzte und Schwestern beten und für die Funktionäre im Gesundheitswesen und für die Universitätsklinik in Jena und für die Klinik in Gera und so weiter. Weil die Spannung, in der Menschen leben, die diesen Dienst für die Öffentlichkeit und für den Menschen tun, die ist, so wie ich es wahrnehme, manchmal fast nicht mehr zum Aushalten. Und viele Klagen, davon bin ich überzeugt, müssen ernst genommen werden. Aber immer nur besser wissen zu wollen und auf alle und jeden schimpfen, das bringt uns nicht weiter. Aber gerade da, wo wir unter Orientierungslosigkeit leiden und merken, in der gegenwärtigen gesellschaftlichen Situation gibt es eigentlich keinen einfachen Ausweg. Gerade da bietet uns Gott die Möglichkeit an, mit ihm darüber ins Gespräch zu kommen und bereit zu sein und selber aufzuopfern, dass es besser mit uns wird. In diesem Sinne ist es mir schon ernst, dass wir unsere öffentliche Verantwortung wahrnehmen. Denn das hat Paulus genauso gesehen. Dass wir im Umgang miteinander, im Umgang mit Verantwortungsträgern, im Umgang mit Menschen, die sich einsetzen bis zur Grenze ihrer Belastbarkeit, dass wir da in Liebe und eigener Verantwortungsbereitschaft und in Hoffnung und im Vertrauen auf den Herrn, der uns alle in seiner Hand hat, miteinander umgehen. Und dann werden wir merken, das Beten ist ein Ausdruck unserer Gottesbeziehung, es ist ein Ausdruck unserer Frömmigkeit. Aber es löst uns nicht aus dem täglichen Leben und all den Anforderungen heraus, sondern es hilft uns, mitten im Alltag Salz der Erde und Licht der Welt zu sein. Das heißt, eigentlich Kanal zu sein für das, was Gott gibt und damit Menschen zu ermutigen und zu befähigen, ihren Auftrag zu tun. Auf der anderen Seite aber auch Menschen, die ohne Gott verloren sind, einzuladen, dass sie bei Gott ihr wirkliches Zuhause finden. Ich wünsche es uns von Herzen, liebe Geschwister, dass wir jeder an seinem Platz das tun können, was Paulus so sagt. Alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut einfach aus dieser Verbindung zu Gott heraus. Und vergesst das Danken nicht. Amen.